Warum entwickeln sich manche Menschen schneller als andere und sind vielleicht auch erfolgreicher als andere? Ich habe heute Morgen eine Menge Fragen mitgebracht. Ich hoffe, es wird nicht zu viel, aber ich möchte ein bisschen was loslösen bei euch. Und es ist nicht so wichtig, was ich sage, sondern viel wichtiger ist, was in deinem Kopf vorgeht und welche Entscheidungen du triffst. Wer von euch würde gern sein Einkommen verdoppeln? Wer würde gern mehr Zeit mit der Familie verbringen? Wer würde gerne schlanker sein? Wer wäre gern glücklicher? Wunderbar. Wir wollen vielleicht nicht nur alle dasselbe, sondern wir wissen auch, was wir tun müssen, um es zu erreichen. Und wir haben alle vor, das Nötige dafür zu tun. Irgendwann. Doch bevor wir damit anfangen, beschließen wir, dass wir erstmal Urlaub machen müssen. Zwar auf einer wunderschönen Insel der Fantasie. Und diese Insel heißt eines schönen Tagesinsel. Eines schönen Tages werde ich es tun. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, entscheide dich gegen die Insel. Wenn wir Menschen so viel Energie darauf verwenden würden, unsere Ziele zu erreichen und nicht Zeit dafür zu nehmen, Ausreden zu suchen und uns einfallen zu lassen, dann wären wir vielleicht, denke ich, manchmal überrascht für das, was wir eigentlich erreichen könnten. Meine Frage ist heute Morgen an dich: Welche Geschichte erzählst du dir? Das Thema heute Morgen heißt: In Christus bist du eine neue Schöpfung. Was hat sich verändert in deinem Leben? Und wie wird das neue Leben in Christus sichtbar? Wie kann ich das erleben und wie kann ich das sichtbar machen für andere? Und es gibt einen Bibelvers dazu, der steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Ich gehe mal davon aus, der Vers ist bekannt und 98,9% kennen diesen Vers auswendig. Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott macht etwas Neues, Gott schafft etwas Neues. Und wenn wir den Zusammenhang von diesem Text hier sehen, in 2. Korinther 5, sehen wir, dass Gott eine neue Kreatur schafft. Gott schafft dich neu. Und das schafft er durch das Wort der Versöhnung, indem Gott uns seine Hand entgegenhält. Und Wort der Versöhnung finde ich fast zu einfach noch, weil es ist nicht nur ein Wort der Versöhnung, was Gott uns entgegenhält, sondern es ist auch ein Wort der Tat. Christus streckt uns seine durchbohrten Hände entgegen. Das bedeutet Versöhnung. Deshalb Golgatha. Weil einfach wichtig ist, dass eine Versöhnung stattfinden müsste zwischen Gott und dem Menschen. Ja? Und der Mensch kann es von sich aus nicht. Deshalb ist Jesus gekommen und dafür ist Jesus gestorben. Es geht nicht nur darum, dass wir ein bisschen besseres Leben haben, dass wir es ein bisschen leichter haben, dass es ein bisschen schöner ist. Ja? Dass wir uns ein paar schöne bunte Blumen ankleben und denken, naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, sondern die Bibel beschreibt das sehr klar und deutlich, ja, dass der Mensch tot ist, dass der Mensch getrennt ist von Gott. Und wenn wir das nicht begreifen, ist all das, was wir tun, all unser Handeln sinnlos letzten Endes, weil es hier um eine ganz andere Perspektive geht. Also er schafft eine neue Kreatur, er schafft durch sein Wort der Versöhnung wird Versöhnung geschaffen und dadurch werden wir von der Liebe Christi gedrängt, heißt es hier in Vers 14. Ich gehe da nachher nochmal drauf ein. Aber versöhnt sein heißt, mit Christus durchdrängt zu sein von seiner Liebe. Und diese Liebe drängt uns nach vorne, auch diese Botschaft weiterzubringen. Diese Botschaft, diese Versöhnung macht uns brauchbar. Ich habe jetzt ein ganz neues Wort dazu gelesen, fand ich ganz schwierig, aber ich fand es recht passend. Es heißt dienstbrauchbar. Dienstbrauchbar. Ja, ein komisches Wort, aber durch das, was Christus getan hat, kann er uns eigentlich erst gebrauchen. Sonst wäre das gar nicht möglich. Dienstbrauchbar. Dafür stehen wir in seinem Dienst. Vers 15 und Vers 17 heißt es dann, versöhnt durch diese neue Schöpfung, durch das, was neu geworden ist. Und ja, die Frage ist einfach, welche Geschichte erzählst du dir, damit du deine Dinge nicht erreichst? Mark Twain hat einmal gesagt, es gibt tausende Ausreden für Misserfolge, doch nur einen guten Grund dafür. Es gibt tausende von Ausreden für Misserfolge, doch nie einen guten Grund dafür. Wofür setzt du dich ein? Und wenn ich jetzt nochmal in 2. Korinther 5, 17 in diesen Vers reinschaue, wo es hier heißt, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und die Frage ist jetzt, in welcher Beziehung stehst du zu diesem Vers? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dein Leben? Was bedeutet das für mich? Kannst du einige Dinge in deinem Leben nennen, die neu geworden sind, die sich verändert haben in deinem Leben? Überleg einfach mal, was hat sich verändert in deinem Leben? Was ist neu geworden, dadurch, dass Christus in dein Leben reingekommen ist? Was hat sich verändert in deiner Umwelt? Was hat sich verändert in deinen Gedanken? Was hat sich vielleicht verändert in deiner Familie? Hast du vielleicht neue Freunde bekommen? Was hat sich verändert in deinem Leben? Wie hat sich das ausgedrückt? Und was ist mit den alten Dingen in deinem Leben? Was ist vergangen? Ja, was ist jetzt nicht mehr in deinem Leben? Hat sich da auch etwas verändert? Ja, manchmal ist das schon schwierig, wenn man so lange dabei ist. Aber es ist eine wichtige Frage, es ist eine gute Frage. Ja, was hat sich verändert und was hast du gelassen? Was ist neu reingekommen in dein Leben? War das positiv? Ja, wo wird diese neue Kreatur, diese neue Schöpfung, wo wird das sichtbar? Und ich glaube, das ist das, was die Wirklichkeit für uns Christen sein sollte. Vers 14 heißt es hier, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Das heißt, ja, er ist gestorben. Er hat sich als unser Statt gegeben. Er hat sich dafür gegeben, obwohl er gar nicht verurteilt war zum Tod. Hat er das angenommen? Hat er das getan? Hat er sich als Sünder erkannt und als Sünder für uns gestorben, weil unsere Schuld auf ihm lag. Und das war seine Liebe. Und er ist für dich und für mich gestorben, weil wir hätten den Preis nicht bezahlen können. Dann heißt es hier in Vers 15, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Der neue Mensch darf nun durch Christus leben und befreit von sich selbst, auf sich schauen zu müssen, auf das, was wichtig ist, was ihnen in seinen Augen wichtig ist, sondern darauf zu schauen, was ist Christus wichtig. Und Vers 16 heißt es dann, daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so verurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Wir gehen hier nicht nach menschlichen Maßstäben vor. Wir sind befreit von unserem alten Denken und nicht mehr, dass wir für uns selber leben müssen. Der neue Mensch ist eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. Ja, und das hat nicht nur mit unseren Gedanken zu tun, sondern soll einfach reinkommen ins praktische Leben. Ja, es gibt so viele Gedankenkonstrukte und auch im christlichen Bereich, im esoterischen Bereich. Aber es sind oft nur diese Gedanken, aber es findet nie Platz im Leben. Und dann frage ich mich mal, wofür sind diese Gedankenkonstrukte gut? Manche Sachen sind auch ganz interessant, ja, aber bringen mich nicht weiter. Sondern wir sind ja eine neue Schöpfung in Christus. Und das ist nicht irgendeine theoretische Lehre, sondern das kommt rein in unser Leben. Und ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Fragen mitgebracht heute. Ich habe eine ganz provokative Frage, aber eine sehr wichtige Frage. Und ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen, damit du dir Gedanken darüber machen kannst. Nur mal angenommen, was würde dich in deinem Glaubensleben am meisten nach vorne bringen? Was müsstest du verändern? An welcher Stelle würdest du am meisten davon profitieren und am meisten im Glauben wachsen? Was würde dich in deinem Glaubensleben am schnellsten, am besten voranbringen? Und was wären die nächsten Schritte? Wie könnten diese Schritte aussehen? Was könnte dich bewegen an dieser Stelle? Und vielleicht hast du schon lange was in deinem Herzen, wo du sagst, ja, wenn ich da dran gehen würde, würde sich was verändern. Und du lebst auf deiner schönen Eines-Tages-Insel. Was wäre, wenn du das heute anfassen würdest und heute anpacken würdest? Ja, es gibt ja diese ganz konkreten Schritte, die wir immer wieder hören, die ja auch wichtig sind. Ja, dass du sagst, okay, Gebet ist wichtig, Wort Gottes ist wichtig, Gemeinschaft ist wichtig, vom Glauben weitersagen, das ist wichtig. Ja, aber was heißt das für dich konkret? An welcher Stelle, was würde dich da weiterbringen? Wo wäre es wichtig, die Prioritäten in deinem Leben zu verschieben? Was hier in Vers 15 heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das heißt, einmal Christus ist gestorben und ist zu neuem Leben erweckt. Und das heißt genauso gut für dich, ja, dass du gestorben bist und dass du zu neuem Leben erweckt bist. Wo wird sich das äußern in deinem Leben? Wo verschieben sich die Prioritäten in deinem Leben? Ich habe das erlebt, als ich zum Glauben gekommen bin. Für mich hat sich eine komplett neue Welt aufgetan. Ja, eine Welt, die ich gar nicht kannte. Also diese frommen Leute, Anführungsstrichen, die kannte ich überhaupt nicht. Die habe ich von Weitem gesehen, habe gesagt, naja, die Leute gibt's und ist auch gut, dass es die gibt. Ja, aber ich habe damit nichts am Hut. Für mich war das nicht zu fassen. Ich konnte das nicht begreifen. Und dann habe ich Leute kennengelernt auf der Straße. Die haben mir von Jesus erzählt, ich habe es dann besucht, so ein bisschen längere Geschichte dann auch. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie sich meine Prioritäten verschoben haben und ich habe das gar nicht gemerkt. Ja. Wer es gemerkt hat, waren meine Eltern. Ja, meine Eltern wurden da plötzlich drauf aufmerksam. Ja. Sie sich haben ja gefreut, dass sich mein Lebensstil so ein bisschen geändert hat. Das fanden sie ja richtig gut. Ja, und ich habe dann auch versucht zu missionieren, manchmal nicht auch ganz so weise, gebe ich heute gerne zu. Ja, es ist ja schon, ich habe mit unseren Jugendlichen ja auch zu tun, ja, wenn 50-Jährige, 16-Jährige sagt, wie das Leben funktioniert, ja, das ist manchmal auch nicht so einfach. Ja, wenn die Jugendlichen mir jetzt erzählen, Uwe, so funktioniert das Leben, denke ich, naja, schon gut, aber warum bist du jetzt hier? Das ist ja schon eine Frage. Aber ich habe überlegt, ich habe es ja früher genauso gemacht. Ja, ich bin ja nicht anders. Na, aber ich habe plötzlich gemerkt, es waren andere Dinge in meinem Leben, die haben einen anderen Stellenwert bekommen. Und das hat eine Veränderung gegeben. Ja? Und dann fingen meine Eltern alles mal ein bisschen hellhörig zu werden und dann haben sie angefangen, mich ernst zu nehmen. Ja? Aber dann haben meine Eltern angefangen, ja, und haben gesagt, Mensch, Uwe, geh doch mal wieder in die Disco. Mensch, Uwe, komm doch endlich mal wieder besoffen nach Hause. Ja? Werd doch endlich mal wieder normal. Doch nicht so, wie du jetzt bist. Verstehst du, mir war das gar nicht mehr wichtig, weil ich hatte ganz andere Prioritäten plötzlich in meinem Leben. Jetzt hat meine Eltern eine Herausforderung an der Stelle. Was? Meine Mutter, die ist sehr agil in vielen Bereichen und sie hat meinen Pfarrer getroffen, der mich konfirmiert hat. Und hat gesagt, lieber Pfarrer, Burkhard hieß er, hat er gesagt, wissen Sie, Sie müssen sich mal um meinen Sohn kümmern. Der ist jetzt in einer Sekte gelandet und das ist gar nicht gut. Und wisst ihr, was dieser Pfarrer gesagt hat? Ich kenne die Leute, das ist eine gute Sache und lassen Sie Ihren Sohn dahin gehen, sagt der Pfarrer. Ja, und er war dann sehr krank, ich habe ihn besucht, wir konnten noch zusammen beten, wir konnten zusammen in der Bibel lesen und ein, zwei, dreimal. Und er sagte mir dann, interessanterweise, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass einer meiner Konfirmanden kommt und mir in der Bibel liest und betet. Aber für ihn war es ein Trost und es war für ihn gut. Und ich habe einfach gemerkt, dass es ja auch wichtig war für ihn dann. Aber Jesus verändert Leben. Und wo möchte Jesus dich verändern? Und vielleicht bist du schon lange dabei und sagst, ja, da haben sich auch gewisse Gewohnheiten eingeschleift, wo du sagst, Mensch, wenn ich diese Gewohnheit verändern würde, das wird einiges in meinem Leben bewirken. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen an der Stelle und noch ein bisschen tiefer graben. Vielleicht fragst du dich auch, warum geht es in meinem geistlichen Leben so langsam voran? Warum tut sich da nichts? Warum trete ich an der Stelle? Warum geht das nicht weiter an dieser Stelle? Und ich möchte den Vers vorlesen, wo Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat. Jesus war 3 Jahre mit seinen Jüngern fast zusammen zu dieser Zeit. Und er sagt zu ihnen dann in Johannes 16, Vers 12, an dieser Stelle. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er euch sagen wird, wird er nicht von sich selbst sagen. Er wird das sagen, was er hört, und wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Ich habe euch noch viel zu sagen, sagt er hier, aber ihr werdet jetzt überfordert. Ja, aber dann kommt der Geist und führt euch in diese Sachen hinein. Das finde ich interessant an dieser Stelle. Was er sagt einfach an dieser Stelle ist, ich würde euch gern noch mehr geben, aber ihr könnt es noch nicht verdauen. Und der Heilige Geist wird euch leiten nach Gottes Zeitplan. Das Wort, was hier benutzt wird, wird eigentlich so beschrieben, wie als wenn man eine Last anpackt. Eine Last, die einem zu schwer ist. Umgangssprachlich würde man heute sagen, es ist euch noch ein bisschen schwer. Das sagt Jesus hier an dieser Stelle zu seinen Jüngern. Und vielleicht sagst du zu Gott auch, ja, ich würde ganz gerne schneller ein reifer Jünger werden. Ja, und legst Gott in den Ohren und sagst, Mensch, ich würde gerne schneller ein reifer Jünger werden. Und Gott sagt dir und antwortet dir, und jetzt hör gut zu, ich gehe in deinem Leben so schnell voran, wie du es mir erlaubst. Ich gehe in deinem Leben so schnell voran, wie du es mir erlaubst. Sobald du für den nächsten Schritt bereit bist, werde ich eine neue Wahrheit in dein Leben bringen. Und jetzt sind wir wieder bei 2. Korinther 5, 17. Ja, etwas Neues geschieht. Was ist neu geworden? Was ist das Alte, hast du verlassen? Und es sind neue Dinge in dein Leben gekommen. Und jetzt hat Gott dir Aufgaben gegeben. Und Gott stellt bestimmte Dinge in dein Leben rein. Und wie reagierst du an dieser Stelle? Hast du Gott eine Antwort gegeben, wenn er dich aufgefordert hat, etwas zu tun? Habe ich das umgesetzt, was ich von seinem Willen erkannt habe? Glaube ich wirklich, dass er mich liebt und immer das Richtige und Beste für mich tun wird? Wir verstehen ja auch nicht alles. Was? Aber da ist diese Beziehung wieder wichtig und diese Geborgenheit. Woraus lebe ich überhaupt? Und bin ich bereit, mich geduldig auf seinen Zeitplan einzustellen? Und solange das zu tun, was er mir aufgetragen hat, bis er mir einen neuen Auftrag gibt. Weißt du, warum es im geistlichen Leben mancher Menschen so langsam vorangeht? Weil wir das nicht umsetzen, was Gott uns sagt. Oder weil der Charakter fehlt, eins von beiden. Das ist manchmal sehr dicht beieinander. Und ich habe lange versucht, ein Bild zu finden, um das deutlich zu machen. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause hat einen Garten? Und wer von euch hat einen Rasen? Jetzt überlegt mal, wie schnell wächst das Gras? Ist euch das schon mal aufgefallen? Weil ich schneller als ihr denkt und als ihr manchmal wollt an der Stelle. Und manchmal wächst es dann so, dass du dann nachher auch eine Sense brauchst, je nachdem. Ja? Aber denkt nochmal an das Gras. Ja? Und was hat dieses Gras für einen Wert? Wahrscheinlich nicht so einen großen Wert, oder? Entweder wird es verbrannt oder kommt auf den Kompost. Dann ist gut. Ich habe euch mal wieder was mitgebracht heute. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Eichel. Wächst eine Eichel so schnell wie das Gras? Auch geringfügig ein bisschen länger. Ja, musst du auch lange warten, bis da was passiert. Aber weißt du, so eine Eichel, so ein Eichenbaum, der wird 800 Jahre alt. Wird 1000 Jahre alt. In Ausnahmefällen. Verstehst du hier? Ich weiß, dieser Vergleich hinkt, ja? Aber es geht hier um Qualität. Es geht hier um Ewigkeit. Und da brauchst du eine längere Vorbereitungszeit. Wird das so ein bisschen klar? Ja, da brauchst du längere Vorbereitungszeit. Und das ist, das finde ich an diesem Beispiel sehr gut. Ja, das hat mir das sehr plastisch gemacht. Ja, Glas, da rupfst du einfach weg, ja, und bist froh, auch wenn es los bist. Ja, und hat auch keinen Wert. Aber hier reden wir über Dinge, die Wert haben, die Bestand haben in die Ewigkeit hinein. Und bist du bereit, Gott diese Zeit zuzugestehen, die er braucht, um dich auf die Aufgabe vorzubereiten, die er für dein Leben vorgesehen hat? Und wenn ja, nimm dir die Zeit und auch fürs Gebet, dass du ihm das sagst. Gestehe Gott die Zeit zu, die er braucht. Und deshalb will ich nochmal an den Punkt zurückkommen, wo ich vorhin war. Wo wir uns also auch einen Moment Zeit für nehmen wollen. Weißt, ich habe die Tage ein Zitat gelesen und das fand ich richtig gut. Hat christlich gar nichts zu tun. Hat mich eher getriggert für meine Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe. Ist aber auch in ganz anderen Kontext, ist von der Schauspielschule. Und die haben dort geschrieben, wir nehmen uns die Zeit, euch alles zu zeigen. Ja, für die Jugendlichen ist das manchmal auch eine Herausforderung. Aber es heißt dann auch, und wir geben euch die Zeit, alles zu lernen. Wir nehmen uns die Zeit, euch alles zu zeigen, und wir geben euch die Zeit, alles zu lernen. Das ist ein Prozess. Und da bin ich wieder bei der Frage, wo ich vorhin war, dich gestellt habe. Nur mal angenommen, was würde dich in deinem Glaubensleben am meisten nach vorne bringen? Was müsstest du verändern? An welcher Stelle würdest du am meisten profitieren, wenn du das umsetzen würdest? Was würde dich am meisten in deinem Glaubensleben voranbringen? Was wäre der nächste Schritt? In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Was kann heute Morgen bei dir neu beginnen? Welche konkreten Schritte wären da möglich oder vielleicht auch nötig? Und nur mal angenommen, du würdest dich heute Morgen darauf einlassen. Wie würde dein neues Leben in einem Jahr aussehen? Was hatte sich verändert? Ich möchte euch ganz bewusst jetzt in den Prozess mit reinnehmen, um das einfach mal zu durchdenken und an dich ranzulassen. Was würde da wirklich passieren? Was wäre, wenn du ja heute konkrete Schritte gehst? Wie würde das dein Leben verändern? Was würde sich in deinem Umfeld verändern? Was würde sich in deiner Gemeinde verändern, in deinem Leben, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie? Wo würden da Veränderungen eintreten? Was siehst du da? Was hörst du da? Was fühlst du da? Was verändert sich in deinem Umfeld, wenn du sagst, ich gehe diese Schritte? Welche Auswirkungen hat das auf dein Verhalten? Was hättest du gelernt in dieser Zeit? Wo hat sich dein Verhalten verändert? In der Familie, am Arbeitsplatz, da wo du bist? Welche Fähigkeiten hast du in diesem Jahr entwickelt? Vielleicht hast du ganz neue Dinge gelernt, weil du dich auf den Weg gemacht hast. Welche Gedankengänge haben sich in dieser Zeit, in diesem Jahr bei dir verändert? Wo hast du den Fokus verändert? Welche Werte haben sich in deinem Leben verändert? In diesem einen Jahr. Nur bei dieser einen Sache. Aber was ist dadurch losgetreten worden? Was hat sich bewegt an dieser Stelle? Was für ein Mensch bist du geworden in diesem Jahr? Hast du vielleicht eine ganz neue Identität? Ist dir bewusst geworden, dass du eine ganz neue Schöpfung bist? Und dass du nicht nur der bist, der auf irgendwelche Sachen reagiert, sondern dass du mit dem Schöpfer des Lebens verbunden bist und dass er ganz neue Perspektiven für dich hat. Wie sieht das in einem Jahr aus? Was verändert sich in der Umwelt? Was verändert sich an deinen Fähigkeiten? Was verändert sich bei dir? Viel mehr wissen wir. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich danke dir, Jesus, für das, was du heute Morgen gegeben hast. Ich bitte dich einfach, dass du es festmachst in den Herzen. Dass wir uns nicht wieder auf unsere eine schöne Tagesinsel zurückziehen, sondern dass wir deine Wege gehen, Jesus. Denn das wissen wir, Jesus, was wir in unserem alten Leben hatten, ja, da ist nicht so viel Gutes dran. Aber du wirst etwas völlig Neues geben. Du wirst Erfüllung geben. Du wirst ein Geben geben, was sich lohnt. Vor allen Dingen ein Leben, was hineinreicht in die Ewigkeit hinein, was Bestand hat, was Wert hat. Ich danke dir, Jesus, dass du es bist, der das gute Werk angefangen hat in uns und dass du es bist, der es vollendet. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen.